Willkommen zu Bitcoin Turm. Heute mit Pierre.
Hallo.
Meine Wenigkeit Markus. Und einem speziellen Gast. Willst du dich mal kurz vorstellen?
What's up, Peers, and welcome to the World Crypto Network.
So, ein paar von euch kennen vielleicht Max Hillebrand vom World Crypto Network. Max, freut uns, dass du dabei bist.
Vielen Dank für die Einladung. Freut mich richtig. Ihr habt einen tollen Podcast und freue mich auf das Gespräch heute.
Danke dir. Der Pierre, der hat dich ja zufällig getroffen. Pierre, wo hast du denn Max getroffen?
Ich war zufällig, vielleicht nicht, aber ich war auf dem Weg zu Understanding Bitcoin nach Malta und habe meinen Sitzplatz im Flugzeug angenommen und habe nach links geschaut. Und ich kannte Max vom World Crypto Network. Dort macht er viele YouTube-Videos und ist dort sehr aktiv. Und ich dachte mir, den kennst du doch. Ich habe so nach links geschaut und einen Typ gesehen mit Bart, und der kommt dir doch bekannt vor. Und dann habe ich mich so rübergedreht und er sagte, hey, Max. Und ich wusste so ein bisschen, dass er aus Deutschland kommt, aber er hat trotzdem auf Englisch gesprochen, weil ich mir nicht sicher war. Und dann hat er sich umgedreht und hey, yeah, und hey, du bist der Max. Und er so, ja, bin ich. Und wir haben uns voll gefreut. Das war halt super witzig. Und wir haben dann eine ganze Weile erzählt. Zwischen uns war noch der Gang und eine weitere Person. Und ich glaube, die war schon voll genervt, weil wir die ganze Zeit über sie hinweg gesprochen haben. Und es war halt super interessant und witzig.
Ihr wart ja bei Understanding Bitcoin. Ich bin ja ein bisschen neidisch, muss ich sagen. Wäre auch gerne dort gewesen. Max, wie war denn die Konferenz so?
Also ich kann wirklich nur jedem empfehlen, und Markus dir vor allem auch, zu diesen Bitcoin-Familientreffen zu kommen. Weil es ist echt so verdammt viel Spaß und man trifft die coolsten Leute und man kann wirklich 24/7 über Bitcoin quatschen. Ich war immer morgens um 7 Uhr dort und irgendwie nachts um 2 oder 3 sind wir nach Hause getorkelt. Also war wirklich der Hammer. Und nicht nur hat super viel Spaß gemacht und nicht nur haben wir coole Leute kennengelernt, sondern wir haben auch echt verdammt viel hinbekommen. Also das war ein echt verdammt produktives Wochenende. Und weil einfach alle Macher und alle Tour in Bitcoin dort sind, konnten wir uns zusammensetzen mit den Developern, mit den Nutzern und mit den Product Managern und wirklich direkt einfach mal durchgehen, wo sind die Probleme, die Software lösen und wie können wir sie noch besser machen. Und das war super geil.
Ja, also ich habe ja die Sprecher gesehen, Adam Back und Giacomo Succo. Ich habe den mal live in Mailand getroffen, echt ein super Typ. Bisschen kontrovers, aber halt lustig. Also wäre schon wahnsinnig gern auch kommen, aber geht halt nicht immer.
Also mega witzig. Der hat auch immer einen Spruch auf den Lippen gehabt. Auch wenn irgendwas nicht funktioniert war, er hat immer was Witziges gesagt und alle haben gelacht und waren in voll guter Laune. Und selbst am letzten Tag, am Sonntag, wo viele Workshops waren, wo man sich mit den Developern auch mal hingesetzt hat und hat gesagt, oh, wie setzen wir jetzt einen Full Node auf oder wie setzen wir einen Lightning Node auf? Man konnte Fragen nochmal persönlich stellen im persönlichen Gespräch. Und Giacomo war auch da und ist die ganze Zeit umhergewuselt und hat geschaut, dass wirklich alles passt und hat die Organisation übernommen. Das war halt wirklich echt klasse.
Ich war damals in Mailand zum Bitcoin-Treffen. Die treffen sich da, glaube ich, auch einmal im Monat. Und dann war ich der Einzige, der kein Italienisch gesprochen hat. Dann hat er alles auf Englisch gemacht. War echt gut. Die anderen waren, glaube ich, nicht so begeistert, dass da einfach einer vorbeikommt und jetzt macht er auf einmal alles auf Englisch und nicht auf Italienisch. Aber gut, war echt klasse von ihm. Ja, Max, wir haben ja bei dir, es war ja wirklich schwierig, ein Thema zu finden mit dir. Also du bist ja im Mises-Institut aktiv, du bist bei Nodl, beim Nodl-Project aktiv. Wasabi-Wallet machst du noch irgendwas. Dann schreibst du gerade deine Bachelorarbeit bei der Deutschen Bank. Und World Crypto Network bist du aktiv. Hat dein Tag eigentlich 48 Stunden oder wie läuft das eigentlich bei dir, Max?
Das Schöne ist, dass mein Tag genau 144 Blöcke hat. Und weil die Timechain sich so unglaublich rasant weiterentwickelt, reicht das mehr wie gut für all die Projekte. Aber das Schöne ist, also ich weiß nicht, wie ich das nennen soll. Ich sage immer Open Source Entrepreneurship. Also ich unterstütze liebend gerne die offenen und freien Projekte in sowohl Software als auch Hardware. Wo immer ich auch kann. Und ich selber kann zwar nicht programmieren, aber ich kann auf andere Weise unterstützend tätig sein. Und das ist unglaublich erfüllend, weil es einfach jedem so geht, weil hier jeder frei dabei ist und Bock drauf hat. Und da können unglaublich viel bewegt werden. Ja.
Deine Bachelorarbeit, um was genau geht's da?
Also der offizielle Titel ist viel zu lang und heißt Non-Simulated Shared Ownership of Scarce Bitcoin in the Lightning Network with Multi-Signatures. Hört sich viel zu lang an, aber letztendlich will ich hier sowohl theoretisch erklären, warum Einzigartigkeit, Scarcity, so fundamental wichtig ist und warum Bitcoin hier ganz bahnbrechende Fortschritte getan hat. Und was dann eben diese Multisignaturen genau sind und wie das auf der Blockchain oder Timechain bereits jetzt funktioniert. Aber dann quasi mein neuer Research-Teil ist, wie können wir im Lightning-Netzwerk ebenfalls Geld so verwahren, dass es nur ausgegeben kann, wenn zum Beispiel 2 von 3 Personen dem zustimmen. Und wie kriegen wir das hin, dass es eben nicht simuliert ist, dass es nicht nur auf einen Papiervertrag geschrieben ist, sondern mit Kryptographie und Mathematik beweisbar und durchsetzbar ist. Und das ist super spannend.
Und du hast ja, glaube ich, auch einen GitHub dazu, oder?
Ja, genau. So wie so ziemlich alles, was ich tue, ist es Open Source. Und das heißt, jeder kann den aktuellen Stand vom Research sehen auf github.com/maxhillebrand/lightningmultisig. Und wie gesagt, jeder, der mir irgendwie helfen kann, sehr, sehr gerne, weil ich habe irgendwie keine Ahnung genau, wie das funktioniert.
Super, wir werden das auf jeden Fall in den Shownotes verlinken. Also nehmt teil an diesem Open Source Prozess, so dass wir ja vielleicht bald Lightning Multi-Payment Channel haben können. Ist das richtig, Max?
Okay. Ja, in 2 Wochen ist es fertig. 2 weeks.
Super. Also, Max, wir haben uns heute ein Thema ausgesucht. Und zwar, wir wollen die wirtschaftliche Komponente ein bisschen beleuchten. Das passt ja auch sehr gut. Du bist bei der Deutschen Bank, du bist im Mises-Institut aktiv. Ich bin auch ein großer Mises-Fan. Und überhaupt der ganzen österreichischen Schule. Aber als erstes werden wir dich mal testen. Ich habe hier 3 Zitate vorbereitet. Bist du bereit?
Ja, sehr gerne.
Also, die sind nicht so einfach, die Zitate. Bin mal gespannt, ob du sie erraten kannst. Okay, das erste. If your government is the sort of government that will ban Bitcoin, then you definitely need to get your hands on some Bitcoins. Wer hat denn das gesagt? Wer könnte das sein?
Ja, also das sehe ich wirklich genauso. Wenn dir jemand verbietet, ein freies Geld zu nutzen, genau dann brauchst du freies Geld. Ich bin mir nicht ganz sicher, wer das gesagt hat, aber auf jeden Fall war es einer von diesen toxischen Bitcoin-Maximalisten. In der näheren Auswahl sehe ich mal Pierre Rochard vielleicht.
Ja, ganz knapp daneben. Es war Saifedean Ammous, der auch den Bitcoin-Standard geschrieben hat. Aber du warst schon mal in der richtigen Gruppe. Ich glaube, die verstehen sich auch ganz gut, die 2.
Auf jeden Fall auch der Bitcoin-Standard ist ein sehr wichtiges Buch, das sollte jeder gelesen haben.
Ja, hat mir auch sehr, sehr viel Spaß gemacht, das zu lesen. So, das 2. A society that puts equality before freedom will get neither. A society that puts freedom before equality will get a higher degree of both. Wer könnte das sein?
Ja, gute Frage. Es gibt ja von Benjamin Franklin das Zitat, dass if you treasure your oder if you're willing to give up essential liberties in order for temporary safeties, then you will lose both and you deserve neither. Und da finde ich, hat er recht. Und ich glaube, das Zitat, das du jetzt ansprichst, ist relativ in der gleichen Ecke. Ich bin mir nicht sicher. Wie wär's denn mit Mises vielleicht?
Ja, ganz knapp daneben. Also es war Milton Friedman, aber das von Benjamin Franklin ist ja eigentlich auch super, zielt ja in die gleiche Richtung sozusagen, dass man nicht, dass man seine Freiheit nicht aufgeben sollte, um irgendwas anderes dafür zu bekommen, sondern man verliert eigentlich beides, wenn man das tut. Aber das von Benjamin Franklin gefällt mir auch sehr gut. Klasse Antwort. So, jetzt kommen wir zum 3. Der Kern: no such thing as fairness in taxation. Taxation is nothing but organized theft. And the concept of fair tax is therefore every bit as absurd as that of fair theft. Wer könnte das sein?
Ja, das ist ganz klar. Da hat Murray Rothbard natürlich vollkommen recht. Ich bin der Meinung, dass jede Handlung freiwillig sein muss und dass sie aus freien Stücken und aus Herzen kommen soll. Und Diebstahl ist immer dann, wenn eine Person gewinnt und die andere Person verliert. Mhm. Und das kann Diebstahl von physischen Gütern sein, zum Beispiel, wenn jemand dir die Klamotten vom Körper reißt. Oder dann natürlich auch Diebstahl über Steuern, was institutionalisierter Diebstahl ist. Und das finde ich ist sehr, sehr schrecklich. Und es gibt keine gute Art, jemanden umzubringen. Jede Art von Mord ist böse. Und genauso ist jede Art von Diebstahl böse.
Okay, ja, du bist ein großer Rothbard-Fan. Ich auch. Und das war natürlich das letzte Zitat. Wäre ich auch enttäuscht gewesen, wenn du das nicht gewusst hättest. So, wir reden heute ja über Wirtschaft im Allgemeinen oder Volkswirtschaft. Und da hatte ich mir überlegt, fangen wir von den totalitären Systemen auf der einen Seite an und arbeiten uns dann zu den freiheitlichen Systemen durch. Unter totalitärer verstehe ich dann Marxismus, Nationalsozialismus, Sozialismus, diese ganzen Systeme, die den Anspruch haben, die Wirtschaft komplett zu kontrollieren und sozusagen zentral das Ganze die ganze Wirtschaft zentral zu steuern. Ja, und genau. Dann die nächste Wirtschaftsform, die heute eigentlich hauptsächlich sozusagen Mainstream ist in der westlichen Welt, ist der Keynesianismus. Willst du vielleicht was zum Keynesianismus erzählen?
Genau, also der Keynesianismus geht quasi davon aus, und das ist eine Annahme, dass die Wirtschaft nur dann wachsen kann, wenn auch konsumiert wird. Weil wenn ganz viele Leute ganz viele Häuser bauen oder ganz viel Burger essen oder irgendwelche anderen Dinge konsumieren, dann müssen die ja erstmal gebaut werden. Und das heißt, wenn viel Nachfrage da ist, dann wird auch viel produziert. Und wenn viel produziert wird, dann ist das grundsätzlich mal was Gutes. Und dementsprechend gehen die Monetaristen hier sehr stark da, oder versuchen sie sehr stark, den Konsum anzureizen. Und das machen vor allem eben die Monetaristen mit Geldpolitik. Das heißt, Geld wird künstlich gedruckt, damit man in Anführungszeichen mehr Wohlstand hat. Ob das überhaupt möglich ist, ist eine ganz andere Frage. Und dann wird dieses frisch gedruckte Geld an irgendjemanden gegeben, meistens natürlich den Staaten. Und die dürfen dann ganz groß einkaufen und richtig viel konsumieren und viel Geld ausgeben. Und die Frage ist aber natürlich, stimmt diese Annahme überhaupt, dass denn die Nachfrage, dass das Grundlegende ist, was hier den Konsum anreizt oder was die Wirtschaft zum Wachsen bringt? Und natürlich auch, ob das, was konsumiert wird und das, was produziert wird, auch wirklich einen Sinn hat. Weil wir können ja viel Scheiße produzieren, aber gut ist das dann noch lange nicht.
So, Max, du hast ganz kurz Monetaristen gesagt, aber zu denen kommen wir als nächstes. Ich glaube, da hast du versprochen. Also die Keynesianisten, da sind wir ja erstmal bei denen. Und da möchte ich mal ganz kurz, und zwar, Keynes hat mal gesagt, egal was man macht, es ist sinnvoll, solange Leute beschäftigt sind. Das heißt, sie können Löcher buddeln und wieder zuschaufeln oder bei den Pyramiden, die Ägypter haben Pyramiden gebaut, drum lief es, keiner hat sie genutzt, das waren ja nur Grabstätten, aber die Leute hatten was zu tun und sie hatten ihre Sklaven oder was auch immer. Und man geht halt davon aus, dass der Staat eben zentralistisch eingreifen soll, damit die Leute Vollbeschäftigung haben und einfach irgendwie beschäftigt sind. Oder?
Ja, genau. Und ich meine, grundsätzlich hat er ein Stück weit recht, weil man kann natürlich mit allem Arbeit beschaffen. Und ja, so wie es im KZ war, Arbeit macht frei oder in den Gulags in Russland, in der Sowjetunion. Arbeit gibt's immer. Und wenn das ein Loch buddeln ist und danach wieder zubuddeln oder wenn das Sand, wassergefüllte Salzsäcke von links nach rechts schleppen und dann wieder von rechts nach links, das ist alles Arbeit. Ist das gut? Will ich das haben? Also ich weiß nicht, mein Ziel ist nicht unbedingt Arbeit zu haben. Mein Ziel ist, Probleme zu lösen. Und ich glaube, dass das allein hier schon von diesem Grundgedanke, dass wir konsumieren müssen und dass wir ganz, ganz viel arbeiten müssen, das verstehe ich noch nicht so ganz. Also ich sehe das da eher ein bisschen anders.
Ja, man sieht es ja in unseren Systemen zurzeit. Es wird halt viel investiert, so, wenn die Wirtschaft halt nicht läuft, dann müssen irgendwie Straßen gebaut werden und Brücken. Spielt teilweise auch gar keine Rolle, ob die Brücken irgendwie sinnvoll sind oder nicht. Hauptsache, es wird irgendwas gebaut. Ganz interessant in diesem Sinne ist ja auch Paul Samuelson, der bis zum Schluss ja behauptet hätte oder hat in seinen Büchern, musste es ja immer wieder nach hinten schieben, dass die Sowjetunion die USA überholen würden und dass Sozialismus ja irgendwie doch funktioniert, weil eben viel Nachfrage erzeugt wird und viel, viel gesteuert wird. Und Paul Krugman, der ist ja noch am Leben, der schlägt ja auch immer in dieselbe Kerbe, praktisch auf die Art und Weise, egal was es ist, wenn es auch Krieg ist, Hauptsache die Leute haben was zu tun. Ja, und für dieses System spielt es nur, es ist nur wichtig, dass irgendwas getan wird. Selbst wenn es eben Produktion, Waffenproduktion für Kriege oder was auch immer. Das sehen wir, glaube ich, nicht so, Max, oder? Kommen wir zu den nächsten, und zwar den Monetaristen. Die zweite wichtige Gruppe. Da gibt es einen wichtigen Vertreter, Milton Friedman, der für mich persönlich, ich bin irgendwo auch ein Milton Friedman-Fan, wir haben ja vorher das Zitat von ihm gehört. Was ist denn da der Hauptunterschied zwischen den Monetaristen und Keynesianisten, Max? Möchtest du was dazu sagen?
Also ich glaube hier, Friedman vor allem hat das Grundprinzip von Eigentumsrechten und von individueller Freiheit halbwegs verstanden. Und er setzt das auch logisch in einem Großteil von seinen Theorien durch, dass er sagt, ja, der Mensch ist frei und wir sollen nicht voneinander stehlen und wir sollen uns nicht die ganze Zeit bekriegen, sondern versuchen, irgendwie friedlich auseinanderzukommen. Und er ist auch ja auch dementsprechend ein großer Verfechter von freien Märkten und freien Menschen generell. Auf der anderen Seite denkt er, dass dadurch, dass Geld kein Konsumgut ist, ich kann die Goldmünze nicht essen, es ist auch kein Produktionsgut, ich kann mit Gold kein Haus bauen. Gold ist ein Tauschmittel und ein Wertaufbewahrungsmittel. Und deswegen sagt er, brauchen wir hier keinen freien Markt, sondern wir brauchen hier die staatliche Kontrolle, wo eben eine gewisse Gruppe an Menschen mehr Rechte haben als anderen und dementsprechend dann die Geldmenge erhöhen oder reduzieren können, so wie das denen eben lustig ist. Nur ist meiner Meinung nach, hier macht er dann einen logischen Fehlschluss, denn auf einmal ist es okay, von Leuten zu klauen, solange man nur Geld klaut. Aber ich frage mich, wenn wir kein freies Geld haben, das, woran wirklich die Wirtschaft und jeder damit in Verbindung kommt, ja, wie können wir dann einen freien Markt haben? Wie können wir dann eine freie Gesellschaft haben, wenn das Geld ein Sklavengeld ist?
Deshalb heißt die Gruppe ja auch Monetaristen. Also sie sagen halt, dass das die monetäre Steuerung eben schon noch beim Staat bleiben soll. Milton Friedman ist ja eigentlich in Südamerika sehr bekannt. Das ist speziell der wichtigste Vertreter der Chicagoer Schule. 1973 gab es ja den Putsch in Chile. Allende wurde von Pinochet weggeputscht. Und Pinochet war kein guter Mensch. Er hat viele Menschen umgebracht. Da brauchen wir gar nicht drüber diskutieren. Aber er hat damals die Chicagoer Schule in Chile eingeführt. Und diese haben den Staat sehr zurückgefahren und die Wirtschaft freigemacht. Und vor den Chicagoer Jungs war Chile das ärmste Land Südamerikas und heute ist das reichste Land. Und das reichste Land Südamerikas, Venezuela, hat sich für den Sozialismus entschieden und ist heute das ärmste Land. Und ich meine, ihr wisst ja, was da los ist.
Habe ich das richtig verstanden, dass Milton Friedman ein Begründer oder ein Teilnehmer der Chicagoer Schule war? Oder was ist die Chicagoer Schule?
Milton Friedman hat in Chicago gelehrt und da waren auch einige seiner Schüler waren aus Chile und dieses Gedankengut nach Chile gebracht. Und Milton Friedman hat sich ja immer dafür eingesetzt, dass der Staat sich aus der Wirtschaft raushält. Und komischerweise hat Pinochet, obwohl seine Generäle ihm gesagt haben, nee, wir müssen Kontrolle über die Wirtschaft ausüben, hat er den Staat aus der Wirtschaft rausgenommen. Er hat viele Firmen wieder privatisiert und auch die ganze Arbeitslosenversicherung, alles privatisiert. Und Chile ist heute ja auch das Land in Südamerika, das am wenigsten Schulden hat. Und jetzt gehen wir vielleicht zur dritten Gruppe, dem Liberalismus oder der österreichischen Schule. Max, willst du vielleicht mal kurz was zu dieser Schule sagen?
Genau, also die heißt die österreichische Schule, nicht weil es hier um die österreichische Volkswirtschaft geht, sondern weil einfach ganz viele schlaue Köpfe aus Wien waren. Damals der Eugen von Böhmerwerk oder davor noch der Karl Menger, der Ludwig von Mises, der Friedrich Hayek, das sind alles Genies gewesen, die damals in dem 18., 19. Jahrhundert in Wien gelebt haben und dort gelehrt haben. Und letztendlich ist die österreichische Schule, wie du sagst, eben liberal. Und das meine ich hier in dem Sinne von, es ist eine logische Schlussfolgerung von Freiheit. Das heißt, wenn wir wissen, dass Menschen freie Wesen sind und dass Sklaverei und Diebstahl und Mord und Vergewaltigung grundsätzlich mal nichts Gutes ist und eigentlich niemals was Gutes sein kann, naja, dann sollten wir aber auch auf diesem Wissen unsere Handlungen aufbauen. Und hier ist eben die österreichische Schule sehr, sehr konsistent. Und das startet schon bei den grundlegenden Axiomen, diesen fundamentalen Dingen, die vorausgelegt werden. Und das ist eben auch ein Teil von meiner Thesis. Das ist eben diese Einzigartigkeit, die Scarcity. Das heißt, wenn Alice zum Beispiel einen Baum fällt und daraus ein Holz verarbeitet, dann hat sie ihre menschliche Intuität mit dem Baum in Verbindung gesetzt und ein höheres Produktionsgut geschaffen, nämlich das Holz. Ne? Und hier kann jetzt entweder Alice das Holz nutzen, um ein Haus zu bauen, oder Bob kann es nutzen, um ein Schiff zu bauen. Es ist unmöglich, dass beide das gleiche Stück Holz zur gleichen Zeit für zwei unterschiedliche Dinge verwenden. Und das ist die Einzigartigkeit, die Scarcity von Gütern. Und weil wir diesen potenziellen Konflikt haben, weil eben nur einer oder der andere das gut nutzen kann, brauchen wir Regeln. Ja, und hier, also Tyrannie ist dann zum Beispiel, wenn jeder kann alles nehmen. Und naja, dann könnte ich deine Klamotten vom Leib reißen. Ich finde, das macht nicht wirklich so viel Sinn. Dann das andere Modell ist quasi die Sklaverei. Es gibt den Sklaventreiber, den Meister, der hat das Eigentum in allem, sowohl als auch in den Menschen. Und dementsprechend kann er diktieren, was denn seine Sklaven tun sollen. Sie sind nicht mehr frei. Und auf der anderen Seite dann ist die Freiheit, wo wir eben sehen, okay, Diebstahl ist schlecht, Mord ist schlecht, Vergewaltigung ist schlecht. Und dementsprechend darf man das niemals tun. Und das ist die österreichische Schule. Zu sagen, okay, wir haben dieses Problem der Ressourcenallokation und wir müssen es so lösen, dass es für beide Parteien von Vorzug ist. Und das ist der freie Handel, das ist der freie Markt.
So, da wären wir dann bei der Entnationalisierung des Geldes, von dem Hayek ja auch irgendwo geträumt hat. Max, könntest du dazu was sagen? Die Entnationalisierung des Geldes, was hat denn damit gemeint?
Genau, also Hayek hat erkannt, wie unglaublich wichtig Geld ist für jeden freien Menschen und für die allgemeine Gesellschaft an sich. Und wenn wir kein gutes Geld haben, das sehen wir in der Weimarer Republik oder heute in Venezuela oder in Zimbabwe, dann bricht wirklich alles zusammen und auf einmal haben wir nicht mehr genug Essen für unsere Kinder. Und wenn wir dem entgegenwirken wollen, dann brauchen wir ein gutes Geld. Und naja, historisch gesehen ist das Geld, was uns der Staat aufzwingt, meistens relativ scheiße. Und eben vor allem dann in so Ländern, wo der Staat wirklich richtig tyrannisch wird. Das ist dann ein riesiges, riesiges Problem, weil es wird ganz, ganz viel zerstört und viel kaputt gemacht. Und hier ist quasi eine sehr elegante Möglichkeit, wie wir sehr viel, viel mehr, ich sag mal, mehr Frieden und Schönes auf der Welt hinbekommen, ist, wenn wir ein gutes Geld haben, ein hartes Geld haben. Nur ist das Problem eben, dass die Leute, die von uns klauen, uns nicht Werkzeug geben, mit dem wir uns verteidigen können. Das heißt, Hayek hat gesagt, wir müssen in einem roundabout way the power of government to issue the currency revoking. Und das heißt quasi, wir müssen irgendwie es hinbekommen, ein besseres Geldsystem zu erstellen, das auch resistent ist gegen Angriffe vom Staat. Und hier war auf jeden Fall der Grundgedanke, warum das so wichtig ist, die harte Geldmenge. Dass es nicht mehr möglich ist, einfach Geld aus dem Nichts zu drucken und damit sich zu verschulden und zu konsumieren, konsumieren, konsumieren. Und meistens natürlich das, was wir nicht unbedingt brauchen und das, was vor allem viel für die Kriegsmaschinerie zielt. Also hier die harte Geldmenge ist das A und O eines jeden freies Geldes.
Es gibt ja viele, die heute argumentieren würden, dass man etwas Inflation braucht, 2%, oder die EZB hat ja dieses 2%-Ziel. Wenn ich mit ganz vielen Leuten rede, die sagen, also ein deflationäres System würde nicht funktionieren und man braucht Inflation. Ich war letztes Jahr in Venedig. Venedig hatte ja das härteste Geld in der Menschheitsgeschichte. Das heißt, 500 Jahre lang hatte Venedig ein Geld, das nie durch Münzfälscher verfälscht wurde und hat 500 Jahre lang funktioniert. Warum hat sich der Glaube durchgesetzt, dass Geld inflationär sein muss?
Also heißt das, hartes Geld bedeutet, das Geld wird nicht inflationiert, oder was bedeutet hartes Geld? Könnt ihr das nochmal kurz erklären, bitte?
Ja, genau, sehr gut aufgepasst. Also hartes Geld bedeutet wirklich ein Geld, was in der Geldmenge unverändert bleibt, beziehungsweise wo der Zuwachs an neuem Geld nicht durch Diebstahl bekommt. Also zum Beispiel Gold ist hartes Geld, aber es wird ja nach wie vor noch Gold aus dem Boden gezogen. Aber das Schöne ist, wenn Unternehmer das Risiko eingehen, um nach Gold zu buddeln und es zu schürfen, dann werden sie auch früher oder später eins finden. Aber wenn sie es finden, dann haben sie es von niemandem geklaut, sondern sie haben es selber gefunden. Und dann ist die Erhöhung der Geld- oder der Goldmenge an sich keine Inflation. Und das Gleiche gilt auch für Bitcoin. In Bitcoin gibt es keine Inflation. Denn es wird zwar neues Geld geschaffen und die Geldmenge erhöht sich, aber die Schaffung beruht nicht auf Diebstahl. Denn die Miner, die sozusagen valide Bitcoin-Blöcke finden und sich dementsprechend dann auch Bitcoin aus dem Nichts zuschreiben können, die nehmen das nicht von irgendjemand weg, sondern es ist alles basierend auf einem friedlichen Vertrag. Und die Inflation kommt dann daher, wenn man die Geldmenge erhöht, indem man sie von jemand anderem wegnimmt. Und das passiert zum Beispiel im Bankensystem dann durch so etwas wie die Teilreserve, wo nur ein Bruchteil von dem, was eigentlich im Banktresor sein muss, auch wirklich hin da liegt. Aber es wird mehr Kredit rausgegeben, als es eigentlich an Einlagen gibt. Und das hier ist dann Diebstahl. Und das ist dann die Inflation. Und das ist dann ein schwaches Geld, kein hartes.
Aber die meisten Menschen würden doch entgegnen, Max, dass die Bank das doch gar nicht kann. Also mit den meisten Menschen, wenn ich sie frage, wie denn eine Bank Kredit ausgibt, dann sagen die mir, ja, da gibt es ja Leute, die legen das Geld in die Bank. Und dann gibt es andere, die eben Kredit aufnehmen und die Bank gibt dieses Geld praktisch weiter für einen höheren Zinssatz. Ist das denn nicht so? Funktionieren Banken denn nicht so?
Ja, doch, eigentlich genau so funktionieren Banken. Jemand gibt etwas auf, jemand hat hier ein Opfer und das Opfer ist Geld, ne? Und man konsumiert nicht mehr, sondern man spart und man investiert dieses Gesparte dann in jemand anderen, der dann damit produktiv sein kann und sich zum Beispiel ein Haus baut oder irgendein profitables Unternehmen. Aber der Trick ist das, dass man eben diesen Kredit herausgeben muss, ohne von jemandem zu klauen. Weil du hast ja auch gesagt, brauchen wir nicht 1% Inflation, brauchen wir nicht 2% Inflation. Naja, brauchen wir 1% Sklaverei, brauchen wir 1% Diebstahl? Wie wäre es, wenn wir 0% probieren? Und das ist ein hartes Geld. Und diese Inflation zu sagen, ja, aber nur 1%, ist wie zu sagen, ja, aber ich schlage dir doch nur das rechte Bein ab und nicht das linke. Von dem her ist das ja voll okay, was ich mache. Und wie gesagt, hier würden zwar die Monetaristen so argumentieren, ja, okay, die 1%, die 2% kann vertreten sein, aber die Österreicher sagen, nein, wir sagen einfach fundamental, Diebstahl ist schlecht. Und ob das 100% Diebstahl ist, ob das 50% Diebstahl sind oder ob das nur 1% Diebstahl ist, es ist alles schlecht.
Ich wollte eigentlich auf dieses Fractional Reserve Banking mal kurz noch zu sprechen kommen, weil es gibt ja einige Leute, die das noch nicht ganz verstanden haben. Eine Bank gibt nicht das Geld raus, das sie als Einlagen hat. Eine Bank braucht ein Teilreservesystem, als auf Deutsch, ja. Braucht eine Teilreserve, das heißt also, sie kann aus 2.000, 3.000 Euro mal schnell einen 200.000 Euro Kredit machen und dieses Geld aus dem Nichts erschaffen. So funktioniert unser Bankensystem zurzeit. Das würde ja im Bitcoin nicht funktionieren, Max, oder?
Ja, genau, das hast du sehr gut erklärt. Aber ich würde noch oben drauf packen, weil es ist noch schlimmer. Denn das Geld, was hier die Bank hat, die kleine Bank vor Ort, woher bekommt die das Geld? Und die bekommt das Geld von der Zentralbank. Und die Zentralbank sagt, schau mal, ich schaffe hier aus dem Nichts 100 Einheiten an Geld und ich gebe dir diese 100 Euro zum Beispiel und in einem Jahr musst du mir 110 Euro zurückzahlen. Aber das Problem ist, dass es nur 100 Euro gibt, denn die Zentralbank hat nicht mehr Geld geschaffen. Das heißt, schon bei der Zentralbank fängt das an, zu einem Ponzi-Scheme zu werden, hier zu einem Pyramidenspiel, dass die Zentralbank viel Geld druckt, aber dann erwartet, dass der Schuldner noch mehr Geld zurückzahlt, was unmöglich ist, weil es so viel Geld gar nicht gibt. Aber dann, das, also die einzige Möglichkeit, wie das dann die Bank, die kleine Bank vor Ort schafft, ist, dass sie nimmt das Geld von der Zentralbank und sie dreht sich um und macht dann genau dieses Fractional Reserve Banking, wie du es angesprochen hast. Zum Beispiel, sie bekommt die 100 Einheiten und dann dreht sie sich zurück oder um und verkauft auf einmal 1000 Kredite. Und das wäre dann hier ein Fractional Reserve von 10%. Das heißt, es liegen nur 10% der Einlagen, 100 Euro, in dem Tresor. Aber die Bank kann für 1000 das Geld wieder rausgeben in Form von Krediten. Und so wird das Ponzi-Scheme weitergetrieben. Und jeder leiht mehr und mehr und mehr Geld aus, aber so viel Geld gibt es gar nicht. Denn es wurden ja nur 100 geschaffen. Und nicht einmal die Zentralbank kann zurückgezahlt werden mit all dem Geld, was sie ausgegeben hat. Und erst recht nicht die kleinen Banken vor Ort.
Die Keynesianisten argumentieren ja, dass Nachfrage sozusagen das Wichtigste im System ist. Die Österreicher haben so etwas wie Time Preference. Ist auch im Bitcoin-Standard ganz viel behandelt worden. Sie sagen, die Menschen haben eine Zeitpräferenz, in der sie etwas ausgeben wollen und Sparen ist wichtig. Warum ist denn Sparen so wichtig, Max? Hast du vielleicht ein gutes Beispiel dafür?
Ja, also grundsätzlich ist eben die Frage, wir können ja, wenn wir zum Beispiel einen Apfel pflücken vom Baum, dann können wir den heute direkt sofort essen. Aber dann ist er weg und dann haben wir für morgen nichts. Und das Problem ist, wir wissen nicht, was morgen kommt. Und nicht nur wissen wir nicht, was morgen kommt, sondern wir wissen auch nicht, was wir morgen für Ressourcen bekommen und welche Ausgaben wir haben, wann und wo. Und diese Unwissenheit, diese Unsicherheit ist etwas fundamental Menschliches. Und das Problem ist dann, wie gehen wir damit um? Und hier kommt eben die Zeitpräferenz in den Raum, wo wir sagen, okay, wann und wie können wir denn überhaupt konsumieren? Und wäre es nicht besser, für eine ungewisse Zukunft zu sparen? Und zum Beispiel kann man sich das so vorstellen. Wenn jetzt die Alice beim Fischen ist, dann zieht sie pro Stunde vielleicht einen Fisch mit ihren bloßen Händen aus dem Wasser raus. Und das kann sie sehr gut machen. Und sie kann dann auch jede Stunde einen Fisch essen. Und das ist super. Aber was ist, wenn sie besser sein will, wenn sie effizienter sein will? Das kann sie nicht mit ihren puren Händen. Das heißt, zuerst muss sie mal für 1-2 Stunden lang nichts mehr essen. Und sie muss diese Fische, die sie gerade gefangen hat, nicht konsumieren, sondern sparen in eine unsichere Zukunft, damit sie dann in dieser Zukunft investieren kann und zum Beispiel ihre Zeit nicht mehr damit verbringen kann, zu fischen direkt, sondern zum Beispiel eine Angel zu bauen. Und das braucht sie vielleicht 2-3 Tage. Das heißt, sie muss im Vorhinein für 2-3 Tage Fische ansammeln und ansparen, damit sie dann in dieser Zeit nicht verhungert. Aber dann, wenn sie investiert hat, wenn sie ihre Zeitpräferenz nach unten geschoben hat, dann ist sie auf einmal viel effizienter, weil jetzt hat sie eine Angel und jetzt kann sie zum Beispiel 10 Fische die Stunde fangen. Und das ist um einiges mehr. Und das kann sie nur erreichen, weil sie sparsam ist, weil sie eine Kapitalistin ist hier. Sie baut ihr Kapital auf. Und sie wird dadurch wohlhabender.
So Max, was wären dann eigentlich die Auswirkungen von expansiver Geldpolitik, wenn jetzt die Zentralbank eben sehr viel Geld druckt? Wie wirkt sich das dann auf die Zeitpräferenz aus?
Also Geld, wenn das hier expansiv ist, das heißt, wenn die Geldmenge sich ständig erhöht, dann wird der prozentuale Anteil, den man angespart hat, immer geringer. Quasi, wenn Alice 50 Geldeinheiten hat, Bob 30 und Charlie 20. Ja? Und auf einmal druckt sich Alice 100 neue Geldeinheiten. Dann hat Alice 200 Einheiten und dementsprechend, 150 Einheiten und das sind dann 75% der ganzen Kaufkraft. Und sie hat dazu gewonnen, weil sie hat das neue Geld ja bekommen. Aber Bob und Charlie, die zwei, haben jetzt nach wie vor nur noch 30 und 20 Geldeinheiten, was aber nur noch 15 und 5% sind an der ganzen Geldmenge. Das heißt, die haben prozentual verloren. Und jetzt ist die Frage, was können die zwei dagegen machen? Und zwar ist die Antwort hier drauf dran, mehr konsumieren, noch mehr kaufen, heute. Weil wenn sie heute etwas kaufen, dann kaufen sie das noch mit einer höheren Kaufkraft, als wenn sie es morgen tun. Und das ist ja auch das Ziel von dieser expansiven Geldpolitik, ist den Konsum anzureizen. Aber es wird eben auf so eine Art und Weise gemacht, dass man stiehlt von den Leuten und sagt dann, ja, ich stiehle morgen noch mehr von dir. Das heißt, geh heute mal lieber nochmal zum Einkaufen und kauf heute nochmal den Großeinkauf ein.
Und das heißt also, ganz kurz, Max, aber deshalb ist ja niemand mehr oder ist dann irgendwie zwei Brote statt einem. Das macht ja niemand. Wohin geht dann der Konsum in diesem System? Ich kann ja nicht mehr essen, wie ich eh schon tue.
Richtig, genau. Und das ist der marginale Grenznutzen. Und den hat Karl Menger 1880 oder so sehr groß erfunden herausgefunden. So. Und das heißt nämlich, dass jedes Mal, wenn du eine zusätzliche Investition tätigst oder eine zusätzliche Handlung tätigst, dann ist die marginal schlechter bzw. weniger gut als die Handlung davor. Zum Beispiel, du hast deine ersten 10 Euro und damit möchtest du dir jetzt ein leckeres Steak kaufen. Ja, und dann kaufst du dir dieses Steak und dann ist das verdammt lecker und das rettet dich wahrscheinlich vom Verhungern. Das heißt, dieses erste Steak ist dir sehr, sehr wertvoll. Und mit den zweiten 10 Euro kannst du jetzt vielleicht noch ein zweites Steak essen, aber du bist eigentlich schon so halbwegs satt, zumindest mal noch nicht am Verhungern. Das heißt, das zweite Steak macht dich dann so richtig satt, ja, aber es macht dich nicht mehr oder es rettet dich nicht mehr im Vergleich zu dem ersten Steak. Und dann das dritte Steak, das du dann essen kannst, ja, das bekommst du fast gar nicht mehr runter, weil du bist komplett schon voll und du kannst eigentlich gar nicht mehr. Ich meine, du isst es natürlich noch, weil hey, ein Krater Steak, aber zumindest ist es weniger wertvoll für dich wie das allererste Steak. Und das ist der marginale Grenznutzen. Und genauso ist es dann eben auch bei der Investition. Wenn wir künstlich und durch Gewalt und durch Aggressionen die Geldmenge erhöhen, dann heißt das, dass wir in die marginal schlechteren Produkte investieren. Und dementsprechend kaufen wir dann, wie es in Spanien war bei der Krise, bauen wir unglaublich viele Häuser. Einfach nur, dass sie da sind. Weil es ist ja billiges Geld und was machen wir sonst damit? Ne? Aber es stellt sich dann im Nachhinein raus, dass das war ein marginal sehr schlechtes Investment. Und das hat zu sehr großem Zerstören von Kapital geführt.
Was glaubst du, sind die Auswirkungen jetzt zurzeit in unserem System? Ich meine, es wird ja viel in den Medien darüber gesprochen, dass die Mietpreise in Berlin, in München, den ganzen großen Städten, vor allem den Innenstädten, wahnsinnig nach oben ziehen. Und es wird schon über Enteignung gesprochen und Miethaie. Aber für mich scheint ja hier der Markt nicht zu funktionieren, oder was? Was funktioniert hier nicht?
Naja, ich glaube sogar, dass der Markt hier sehr gut funktioniert. In dem Sinn, dass es der Markt ja auch nur freie Menschen sind. Und hier der Vermieter merkt auf einmal, dass all seine Ersparnisse weniger und weniger und weniger werden. Und dass alles, was er kaufen will, wird teurer und teurer und teurer. Und das kommt natürlich daher, weil die Geldmenge sich erhöht und weil so viel Geld gedruckt wird wie noch nie. Aber das heißt dann, dass der Vermieter überleben kann, muss er mehr Miete verlangen, weil sonst hat er nicht mehr genug Geld, um sein Brot zu kaufen. Und das ist natürlich doof für den Mieter, denn er muss jetzt auch wieder mehr zahlen, um überhaupt ein Dach über dem Kopf zu haben. Und um ehrlich zu sein, das ist für beide scheiße, sowohl für den Vermieter als auch für den Mieter. Und ich glaube, wie gesagt, das Problem ist hier nicht, dass der Mieter böse ist und den anderen abzocken will. Ganz im Gegenteil. Der Markt ist ja per Definition für beide Seiten von Vorteil. Und das heißt, dass sowohl für den Vermieter als auch für den Mieter ist es von Vorteil, wenn die zwei hier einen guten und einen fairen Preis bekommen. Aber die zwei müssen mit dem Preis so unglaublich nach oben, weil sie sonst einfach nicht mehr überleben können. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz schwerwiegendes Problem.
Naja, ich glaube, am Existenzminimum sind die ganzen Vermieter in Berlin jetzt nicht unbedingt. Ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht andere Gründe hat, denn dieses Geld, wie du vorher schon gesagt hast, man kann ein Steak essen, dann ist man satt, ein zweites macht einen voll, ein drittes gibt einem keine Befriedigung mehr oder man bekommt es ja gar nicht mehr runter. Das heißt, die Menschen fangen ja nicht an, irgendwie mehr zu essen, mehr zu konsumieren. Sie versuchen, weil sie ja wissen, dass die Geldmenge höher wird und die Inflation da ist, versuchen sie ihr Geld irgendwo zu investieren, um den Wert zu erhalten. Und die sicherste Investition für die meisten Menschen sind eben Immobilien. Und da ist ja auch das, wovon du vorher gesprochen hast, dieses Scarcity. Man weiß halt, die Berliner Innenstadt, die kann jetzt nicht wachsen oder die Münchner Innenstadt, die kann jetzt nicht irgendwo hinwachsen. München ist halt München man kann jetzt nicht, die Europäische Zentralbank kann jetzt nicht irgendwie drei München drucken. Und da versuchen die Menschen eben, es ist ja immer so in der Inflation, die Investitionsgüter gehen als erstes hoch.
Ja, weil genau.
Eben, warum soll die Butter hochgehen? Ja? Warum die Leute fangen ja nicht an, irgendwie mehr Butter zu essen, nur weil eben Geld gedruckt wird.
Genau. Denn normalerweise die Grundaufgabe von einem jeden Geld ist, dass man seinen Wert spart, dass man auf eine unsichere Zukunft Reserven hat, um alles dann kaufen zu können, was man braucht. Und da ist eben Geld gut, weil man für Geld bekommt man alles. Und deswegen ist das quasi die Möglichkeit, wie man spart. Und das Problem ist, wenn jetzt das Geld künstlich kaputt gemacht wird, dann heißt das, dass man nicht mehr sparen kann. Und dann muss man sich irgendetwas anderes suchen, um seinen Wert auch noch für morgen zu haben, um seinen Kindern etwas zu vererben können. Und das heißt, dass dann in so einer expansiven Geldpolitik die ganzen Investitionen, die eigentlich nicht monetären Wert haben, wie zum Beispiel Häuser, wie zum Beispiel Aktien, die eigentlich normalerweise nicht genutzt werden, um zu sparen, sondern eben um zu investieren. Diese Investitionen werden auf einmal auch Spargüter. Und dann sehen wir eben, dass genau für zum Beispiel Häuser der Preis so unglaublich nach oben schießt. Weil jetzt haben wir nicht nur den Preis für das Haus selber als Wohnungsgut, um einfach nur ein Dach über den Kopf zu haben, sondern es gibt noch einen künstlichen monetären Wert obendrauf. Und der wird genutzt eben, um die Kaufkraft in die Zukunft zu verlagern.
Was glaubst du, wie wirkt sich dieses Gelddrucken? Ich meine, die Europäische Zentralbank hat die letzten 10 Jahre 4.600 Milliarden neu gedruckt. Die anderen Zentralbanken stehen dem ja in nichts nach, sei es in China oder in den USA. Wohin wird uns das führen und was bedeutet das für den Kryptomarkt oder Bitcoin im Speziellen?
Ja, also wir haben ja gerade eben gesagt, dass wenn man neues Geld hat, dann kauft man sich das, was marginal schlechter ist, als das, was man sich zuvor gekauft hat. Und genauso ist das ja bei der expansiven Geldpolitik auch. Wenn wir immer mehr und mehr und mehr und mehr Geld drucken, klar, wir investieren auch mehr und mehr und mehr. Aber wir investieren in immer marginal schlechtere Güter. Das heißt, das, was wir heute und die letzten 100 Jahre gebaut haben, ich meine, klar, wir haben es gebaut, also es ist hier und ganz toll eigentlich, aber es war eigentlich eine schlechte Investition. Und wir haben ganz viel, Scheiße gekauft und wir haben ganz viel Scheiße gegessen und viel zu viel davon. Und das heißt, wir haben sowohl die Fehlallokation von raren Gütern als auch den Überkonsum davon. Das heißt, wir produzieren zu viel Scheiße und essen zu viel davon. Und das führt früher oder später dazu, dass wir einen Bust haben, eine riesige Krise, wo wir auf einmal realisieren, hey, wir haben ja verdammt viel verbrannt. Wir sollten vielleicht ein bisschen sparsamer leben. Und wenn wir das realisieren, dann sieht's leider auf diesen ganzen Kapitalmärkten nicht mehr so gut aus. Weil dann haben wir Hyperinflation, so wie wir es schon zahlreich hatten. Und in Deutschland noch gar nicht mal so lang her. Und das, oder was dann hier quasi Bitcoin als harte, freie Währung tun kann, es ist eine Möglichkeit, selbst in Krisensituationen noch an die Zukunft zu denken. Selbst dann noch für 7 Generationen Kapital aufzubauen und sparsam zu leben. Und nicht heute alles zu konsumieren, sondern etwas für die Zukunft zu retten. Sodass wir, falls solch eine Krise kommt, immer noch ein liquides Gut haben, mit dem wir uns alles kaufen können. Und dafür ist hartes Geld gedacht.
Max, es gibt ja ein Gesetz, das Graham'sche Gesetz wird ja oft in der Bitcoin-Szene zitiert, und zwar Bad Money drives out good money. Also schlechtes Geld verdrängt gutes Geld. Ich glaube, das haben ganz viele auch falsch verstanden, die davon ausgehen, dass das schlechte Geld ja Bitcoin irgendwie verdrängen würde. Und man hört ja oft die Frage, wo kann man denn mit Bitcoin kaufen? Also ich persönlich kenne ja einige Argentinier, die in Argentinien ist es zurzeit ja so, dass die Menschen Dollar horten, also das relativ zu ihren eigenen Pesos gute Geld, die Dollars horten und mit den Pesos bezahlen. Ist für dich eigentlich wichtig, dass mit Bitcoin bezahlt wird oder spielt es zurzeit eine untergeordnete Rolle?
Ich denke, wir sollten vorher nochmal kurz darauf eingehen, was für uns gutes Geld und was schlechtes Geld ist. Bevor du die Frage von Markus beantwortest, kannst du kurz darauf eingehen, Max?
Ja, ich glaube, ich kann sogar beides zusammen in eine Antwort packen. Und zwar, also stell dir Folgendes vor, ne? Du hast es eigentlich gut erklärt, Markus. Wenn du zum Beispiel eine Goldmünze in der rechten Hand hast und du weißt, diese Goldmünze ist heute 100% Gold und die wird morgen 100% Gold sein und genau gleich viel Gramm und nicht nur morgen, sondern in 100 Jahren auch noch, dann ist das ein gutes Geld, weil es ist eine gute Wertaufbewahrungsmöglichkeit. Es wird nicht weniger, es wird nicht kaputt gehen. Es ist quasi unzerstörbar, fast so wie Bitcoin. Und in der linken Hand hast du auf einmal ein Geld, das auf Papier gedruckt ist, wo von einem tyrannischen Staat ausgegeben wird und wo du weißt, dass der jede Sekunde Tausende, Millionen davon druckt. Ja, dann weißt du mit relativ hoher Wahrscheinlichkeit, dass in 5 Jahren, in 10 Jahren, in 100 Jahren dieses Geld nicht mehr da ist, nicht mehr eine Kaufkraft hat. Und dann ist genau die Frage, wie es Markus gesagt hat. Was gibt man aus? Was will man als erstes loswerden? Willst du das Geld als erstes weghaben, wo du weißt, es ist unzerstörbar? Oder willst du das Geld so schnell wie möglich wegbekommen, wo du weißt, dass es morgen nicht mehr hier? Und das ist Gresham's Law. Dass wenn ein künstlich überbewertetes Geld, wie zum Beispiel das Fiat-Geld, wo du ja auch noch per Legal Tender, per Staatszwang gezwungen wirst, es zu nutzen, das Geld ist künstlich überbewertet. Das ist eigentlich nichts wert. Aber aufgrund von der Staatsgewalt hat es noch einen, werden Leute dazu gezwungen, es zu nutzen und dementsprechend hat es einen Wert. Und auf der anderen Seite hast du natürlich Gold oder Bitcoin oder ein anderes freies, hartes Geld, das in der Geldmenge nicht manipulierbar ist, das dir nicht gestohlen werden kann. Und das wirst du natürlich nicht hergeben. Das heißt, der allererste Use Case für Bitcoin, die Killer-App, ist sparen, hodeln, es nicht ausgeben, es nicht mal für sich selber zu sparen, sondern für deine Kinder und für deine Kindeskinder in 7 Generationen. Das ist der Nutzen von Bitcoin, sparsam zu leben. Aber natürlich heißt sparsam leben, dass wir es früher oder später auch ausgeben müssen. Ja? Weil wenn wir nur sparen und nichts davon nutzen, naja, dann haben wir es verschwendet. Das heißt, früher oder später sollten oder müssen wir sogar irgendein Konsum oder ein Produktionsgut damit kaufen. Und das passiert genau dann, wenn unsere Zeitpräferenz hoch wird. Wenn die Zeitpräferenz, heute zu konsumieren, höher ist, als bis morgen zu warten. Dann werden wir die Bitcoin ausgeben. Und das kommt auf jeden persönlich drauf an.
Ah, okay, verstehe. Ja, gut erklärt. Habe ich das richtig verstanden? Du hast ja gerade gesagt, dass Ausgeben schon wichtig ist. Aber was würde deiner Meinung nach passieren, wenn jetzt jeder hodelt oder jeder seine Bitcoin behält? Das ist ja aktuell noch das große Damoklesschwert, was über uns hängt, dass jeder sagt, ja, wir halten unsere Bitcoin, nur wir geben die gar nicht aus.
Ja, das ist eine sehr wichtige Frage und die hört man auch ganz, ganz oft. Ne? Aber eigentlich ist es ganz einfach. Es ist nur eine Frage vom Preis. Jetzt mal angenommen, dass Alice unglaublich gerne hodeln will und sie will eigentlich wirklich gar nichts ausgeben und sie will wirklich für ihre Kinder und ihre Enkelkinder noch sparsam sein. Naja, aber früher oder später muss sie ja etwas essen, ne? Und früher oder später muss sie vielleicht auch mal neue Klamotten kaufen. Und das ist die Zeitpräferenz, ne? Wie viel später kann sie das kaufen oder muss sie es heute kaufen? Und dann vor allem ist das eine Frage vom Preis. Na? Wenn jetzt der Unternehmer sagt, hey, schau mal, du bekommst hier den tollen neuen Lamborghini für 1000 Bitcoin und dann sagt die natürlich, nein, also 1000 Bitcoin ist mir viel zu viel, da spare ich lieber. Aber dann sagt vielleicht der Verkäufer, ja, aber schau mal, hier gibt dir ein super Angebot, nur 800 Bitcoin. Und dann sagt sie, 800 Bitcoin ist schon ein gutes Angebot, aber nein, danke, damit spare ich lieber noch und dann haben meine Kinder dafür ein Weltraumschiff. Und dann sagt der Unternehmer, ja, okay, 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 aber komm, für 500 Euro gebe ich ihn dir. Und früher oder später wird Alice dann sagen, ja, okay, da hast du recht, für 500 Bitcoin, das ist ein guter Deal. Und dann möchte sie das kaufen. Und das Schöne ist, weil es freiwillig ist, ist es für beide Parteien das Beste. Das heißt, sowohl hat jetzt Alice den Lamborghini, den sie ja gerade selber bewiesen hat, dass sie ihn mehr mag als ihre 500 Bitcoin. Aber auf der anderen Seite hat auch der Unternehmer einen Vorteil, weil er möchte die 500 Bitcoin haben, weil er möchte sparsam sein. Der Unternehmer als Geschäftsmann möchte erst einmal quasi Geld haben, um damit in der Zukunft irgendwas anderes zu tun. Und die Frage, wann dieser Handel stattfindet, ist eine Frage von Nachfrage und Angebot. Dementsprechend eine Frage von Preis. Und es wird immer konsumiert werden und es wird immer produziert werden. Die Frage ist, bei welchem Preis?
Aber Kienz würde hier doch entgegnen, dass wenn jetzt alle hodeln oder halt sich jeder zurückhält mit seiner Investition, dass dann die Arbeitslosigkeit ansteigen würde und es zu keiner Vollbeschäftigung in diesem System kommt. Und deshalb muss der Staat hier einschreiten und für Nachfrage sorgen. Also Löcher buddeln lassen oder Brücken bauen, die vielleicht so in der freien Wirtschaft nicht entstanden wären. Ist das nicht auch ein System, um einfach Vollbeschäftigung zu schaffen?
Ich meine, Keynes hat hier grundsätzlich mal recht, na, dass wenn zum Beispiel hier der Verkäufer, mal angenommen, kein Lambo verkauft, sondern halt einen alten Traktor. Na, und dann denkt sich Alice, ja, also ehrlich, ich will keinen Traktor haben. Und was macht sie dann? Dann sagt sie, nein, danke, ich möchte ihn nicht. Und sie läuft weg. Und das ist auch ihr gutes Recht, weil letztendlich muss sie nicht alles kaufen, was es auf der Welt gibt. Aber das allein hier ist ja schon kein Konsum. Dieser Akt, dass Alice wegläuft vom Traktor, ist Sparen. Und das ist sparsam sein. Und ja klar, jetzt Bob, der den Traktor verkauft, der ist in Anführungszeichen arbeitslos. Aber warum ist er arbeitslos? Weil er kein Problem gelöst hat. Er war von keiner Hilfe. Er hat was angeboten, was niemand haben will. Und er ist, sorry, aber komplett nutzlos in diesem Beispiel. Weil er hat etwas, was niemand haben will. Und dann bringt es da ihm auch nichts. Aber zum Beispiel gibt es dann Charlie. Und der sieht, okay, also Alice will keinen Traktor haben. Aber vielleicht, wenn ich ihr einen kleinen Family Van anbiete, vielleicht möchte sie ihn ja den haben. Und dann wird Charlie hier als Unternehmer diesen Familienvan bauen und Kapital investieren und selber ein Opfer eingehen, das er nicht mehr konsumieren kann. Und dann hat er vielleicht den Van hier geschaffen. Und Alice sagt dann auch früher oder später, ja, also der Van ist zwar cool, aber eigentlich möchte ich ihn nicht haben. Dankeschön. Ich behalte lieber meine 500 Bitcoin. Und sie läuft weg. Ist wieder ihr gutes Recht, weil es ist ihr Geld und niemand kann sie zwingen, es irgendwo auszugeben. Und auch wieder hier, Charlie war komplett nutzlos. Er hat was gebaut, das niemand haben will. Er hat Kapital investiert, obwohl niemand das wirklich gewollt hat. Und es ist eben auch so, dass Charlie jetzt das Kapital genommen hat und andere es nicht mehr nutzen können. Es ist ein einzigartiges Gut. Das heißt, es ist eine Fehlinvestition. Und hätte zum Beispiel David jetzt die Ressourcen bekommen, anstatt Bob, um den Traktor zu bauen, oder Charlie, um den Van zu bauen, und hätte David dann den Lamborghini gebaut, naja, dann hätte David vielleicht mit Alice ins Geschäft kommen können, weil Alice eben den Lamborghini haben will. Und erst dann haben wir das Kapital wirklich effektiv angeordnet, wenn es auch wirklich zum Handel kommt und einem freiwilligen Handel.
Also Max, das waren mir zu viele Namen jetzt. Wer will jetzt den Lambo und wer will den Traktor? Also das habe ich jetzt nicht verstanden. Aber gut, du, das bedeutet ja dann, dass meine GEZ-Gebühren, die ich ja nicht freiwillig bezahle, ja eigentlich eine Fehlallokation sind. Aber die bei ARD und ZDF, die machen doch eine tolle Arbeit, das will halt nur niemand sehen. Also eigentlich, die haben doch, ich bezahle mein GEZ und dann machen die halt irgendwas, was ich eh nicht anschaue, weil das schaut man sich heutzutage ja nicht mehr an, diese Sender. Und aber die haben dann etwas Geld und können dann halt die Mietpreise in München ja schön nach oben treiben. Ist das nicht sinnvoll, Max?
Ja, natürlich ist es, also für die Leute ist es super. Ich meine, stellt Pierre und du, stell dir mal vor, ihr bekommt einfach so von jedem Geld Ja, und ihr bekommt das Geld, egal ob ihr eine gute Arbeit macht oder eine schlechte Arbeit macht. Weil ihr haltet allen Leuten quasi die Knarre an den Kopf und sagt, gib mir das Geld oder sonst. Und das ist super für euch, weil ihr bekommt Geld, ohne wirklich dafür produktiv zu sein, ohne nützlich zu sein, ohne ein Problem von jemand anderem zu lösen. Und ihr bekommt einfach so Geld. Das ist für euch super geil.
Ich stelle gerade fest, dass die Zeit schon relativ weit vorangeschritten ist und wir gerade mal ein Thema von den vielen, die Max eigentlich wirklich behandelt, durchgesprochen haben, beziehungsweise noch nicht mal durchgesprochen haben. Max, wo können wir denn mehr über die ganzen wirtschaftlichen Themen erfahren? Ich glaube, du bist im Mises-Institut. Kannst du kurz erklären, was das ist und ob man irgendwie daran teilnehmen kann?
Ja, genau, das Mises-Institut ist wirklich super, super gut. Das ist in Auburn, Alabama, in den Amerika, in den Vereinigten Staaten. Und dort haben die einen kleinen Campus und laden dort regelmäßig verschiedene Professoren und Studenten ein, um echt hochwertige ökonomisches Denken und Vorandenken zu tun. Und die Seite Mises.org ist absolut gefüllt mit freien, gratis Libre Büchern, die jeder runterladen kann. Sowohl die PDF-Datei als auch die Audiobücher und unglaublich, unglaublich viel. Also all mein Wissen, was ich hier angesammelt habe, habe ich gratis bekommen auf Mises.org. Und es macht super viel Spaß. Und vor allem möchte ich hier vielleicht nochmal zeigen, dass das Mises-Institut macht einmal im Jahr die sogenannte Mises-Universität. Und die ist dieses Jahr wieder im Juli. Und da habe ich letztes Jahr dran teilgenommen und die Zeit meines Lebens gehabt, weil die Gespräche waren hier 24/7, so gut wie unser Gespräch heute. Und das macht unglaublich viel Spaß. Und das ist für Studenten gedacht, die eben etwas, ihr ökonomisches Denken, ihr praxeologisches Denken voranschreiten wollen. Aber meiner Meinung nach ist eben die österreichische Schule auch sehr anwendbar. Also ich als Unternehmer bin verdammt froh, dass ich Wirtschaft so verstehe, wie ich es gelernt habe beim Mises-Institut. Und vielleicht dann auch nochmal übergreifend kann ich meine eigene persönliche Website euch ans Herz legen. Das ist towardsliberty.com und dann /economics habe ich ein Archiv mit mehreren hundert Büchern und Vorlesungen und so weiter, die ich empfehlen kann, für als hochqualifizierte Informationen, die genau diese Themen behandeln. Also don't trust, verify, sondern holt euch eure Informationen von verschiedenen Quellen und überlegt selbst, ob sie der Wahrheit entsprechen.
Um nochmal auf das Mises-Institut zurückzukommen, kann ich mir das vorstellen wie ein Live-Campus? Das heißt, ich fliege nach Amerika und treffe die Leute dort vor Ort? Oder ist das ein YouTube-Live-Channel, wo man miteinander spricht? Oder eine Live-Konferenz oder ein Stream, den ich beobachten kann? Wie genau kann ich mir das vorstellen?
Sowohl als auch. Also das Mises-Institut hat Stunden, jahrelang viel Hörmaterial und Vorlesungen online auf Mises.org. Und die kann man sich natürlich alle reinziehen. Aber das ist nur ein ganz, ganz kleiner Teil von dem, was das Mises-Institut wirklich macht. Denn die physischen Veranstaltungen im Meetspace vor Ort sind wirklich gigantisch. Also zum Beispiel die Mises-Universität im Juli ist voll mit so circa 150 bis 200 Studenten und du triffst dich vor Ort und dank den tollen Sponsoren vom Mises-Institut bekommst du auch Kost und Logis gezahlt und ein tolles, oder ja, im Dorm auf dem College bist du dann zusammen mit deinen Kommilitonen und Mitstudierenden. Das macht super viel Spaß, ich kann es jedem empfehlen und ich bin sehr, sehr traurig, dass ich dieses Jahr leider nicht kommen kann, dafür nächstes Jahr auf jeden Fall.
Gibt es eine Art Ableger in Deutschland vom Mises-Institut?
Ja, den gibt es, und zwar das Mises-Institut Deutschland. Ich bin mir gerade unsicher, in welcher Stadt das denn den Campus hat. Aber das gibt es auf jeden Fall. Und wie gesagt, die österreichische Schule kommt aus Österreich. Und von dem her gibt es auch immer noch in Deutschland und auch in Süddeutschland und Österreich sehr verwurzelte Professoren, die nach diesem Freiheitsgedanken lernen. Und das kann ich jetzt leider nicht wirklich spezielle Universitäten empfehlen, aber sie gibt es auf jeden Fall.
Okay, vielen Dank, Max, für die Einführung in das Mises-Institut. Vielen, vielen Dank für deine umfassenden Informationen. Ich denke, wir haben alle super viel gelernt und wir würden uns riesig freuen, wenn du bald mal wieder bei uns vorbeischaust. Oder was sagst du dazu, Markus?
Ja, ich würde sagen, das nächste Mal reden wir vielleicht ein bisschen über die anderen Projekte, oder? Snoddle, Wasabi Wallet, das sind alles Dinge, das würde mich auch wahnsinnig interessieren, was du da. Ich habe ja eine Casa-Note daheim laufen. Max, vielleicht kannst du mich ja überzeugen, dass ich dann zu Noddle wechsle, oder?
Naja, die Hardware, auf die deiner Full Node läuft, ist zweitrangig. Viel wichtiger ist, dass du eine Full Node laufen lässt. Denn nur somit hast du volle Kontrolle über dein Geld. Und nur so kannst du deine privaten Eigentumsrechte auch voll verteidigen, gegen wen auch immer. Und das ist das Wichtige. Welche Hardware du laufen lässt, ob jetzt ein Raspberry Pi wie die Casa Node oder ein ROG 64 Board wie die Nodel, ist eigentlich ganz egal. Naja, das Coole bei der Nodel ist halt, dass es wirklich verdammt viel Power hat und in nur 40 Stunden die ganze Blockchain verifiziert und das Lightning-Netzwerk mit dabei hat und BTC Pay Server und alles über Tor und Electrum Wallet und ganz, ganz viel anderes cooles Zeug. Aber wie gesagt, das ist zweitrangig. Wichtig ist, dass du deine Privatseigentumsrechte verteidigst. Und das machst du, indem du eine Full Node laufen lässt.
Alles klar, super. So, dann reden wir das nächste Mal dann über die Noddle und sonstige eher, also Bitcoin-related Sachen. Und wir bedanken uns fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.